ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Ein LKW reiht sich an den anderen ran. Dazwischen versuchen PKW mit Spurwechsel schneller vorwärts zu kommen. Und die Anwohner sind genervt. So das Bild rund um die gesperrte Ringbahnbrücke im Autobahndreieck Funkturm in Berlin. Die Autobahn GmbH hat dazu heute ein Umfahrungskonzept vorgestellt. Dazu jetzt mehr im Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Norbert Hansen. Herzlich willkommen. Unsere Reporterin heißt Helena Dehler und sie erklärt uns jetzt, wie ein Verkehrschaos in den nächsten Jahren denn vermieden werden soll.
Der Chef der Autobahn GmbH, Dirk Brandenburger, macht eine ernste Miene. Die marode Ringbahnbrücke ist kein spezifisches Berliner Problem. Bundesweit sind es über 4000, die saniert werden müssen.
Daher haben wir als Autobahn GmbH drei Prioritäten. Brücken, Brücken, Brücken.
Für die Brücke über die A100 kommt diese Erkenntnis zu spät. Der Riss, der sich vergrößert hat, ist zum Sicherheitsrisiko geworden. Autos und LKW müssen die gesperrte Brücke umfahren. Seit Montag ist in Richtung Norden eine Ersatzspur auf der Gegenfahrbahn eingerichtet. Das wird auch so bleiben. Und auch, dass LKW über 3,5 Tonnen diese Spur nicht befahren dürfen. Der Schwerlastverkehr, der nicht dringend in die Stadt muss, soll Berlin über die A10, den Berliner Ring, umfahren. Hinweisschilder sollen das richten. Die LKW, die nach Berlin rein müssen, sollen auf den derzeit benutzten Hauptstraßen neben der A100 aber auch nicht mehr nur noch im Stau stehen, so Verkehrssenatorin Ute Bonde.
Baustellen werden wir in Angriff nehmen, damit auch da eine andere Verkehrsführung stattfinden kann oder Baustellen erst gar nicht entstehen oder abgeräumt werden. Und wir werden im weiteren Verlauf auch prüfen die Kreuzung Messedamm und Neukantstraße. Und es werden weitere flankierende Maßnahmen ergriffen werden.
Ampelschaltungen seien teilweise bereits angepasst worden. Währenddessen will man sich so schnell wie es irgend geht um den Abriss und den Neubau der Ringbahnbrücke kümmern. Einen Plan dafür gibt es schon lange als Teil des Megabauprojekts im Autobahndreieck Funkturm. Bis Ostern soll die Ausschreibung für den Abriss stehen, der, wenn dann einmal begonnen, 3 Monate dauern wird. Eine konkrete Aussage dazu, wann der Neubau fertig sein wird, will oder kann die Autobahn GmbH nicht treffen. Man will aber
eine maximal kurze Abbruchzeit und eine maximal kurze Neubauzeit.
Verkehrssenatorin Ute Bonde will dazu beitragen.
Wir möchten, dass alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Wieder sind 24/7 Bonus-Malus-Systeme, modulare Bauweise, Direktvergaben. All diese Instrumente müssen geprüft werden und müssen, wenn sie möglich sind, dann auch zum Einsatz gebracht werden.
Die Good News, der Ringbahnbrücke geht es etwas besser, seit keine Autos mehr drüber fahren.
Es ist im Moment keine Schadensausweitung mehr zu verzeichnen, also das Bauwerk steht. Und damit haben wir relative Sicherheit bis jetzt, um zu sagen, dass wir auch den Ringbahnverkehr nicht beeinträchtigen werden.
Das könne sich aber ändern, wenn bei den täglichen Kontrollen noch mehr Schäden entdeckt werden. Wie das dann während der Abrissarbeiten sein wird, ist noch nicht klar.
Soweit Helena Dehler. Und von Berlin nach Potsdam. Bildung, Wirtschaft, Gesundheit und Migration, das waren die Schwerpunkte in Dietmar Woidkes Regierungserklärung heute im Landtag. Brandenburgs Ministerpräsident hatte lange mit dieser Erklärung gewartet. RBB24 Landespolitikreporter Thorsten Südow über diese Rede und die Reaktionen drauf.
Mitreißend und eine Hauruck-Rede, das war die 34-minütige Regierungserklärung von SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke im Landtag in Potsdam nicht. Eher Standard. Seine vor 3,5 Monaten gestartete SPD-BSW-Koalition würde trotz außenpolitischer Differenzen hart für die Leute in Brandenburg arbeiten, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.
Wir werden zukünftig mit deutlich geringeren finanziellen Mitteln auskommen müssen. Daher ist es wichtig, dass wir uns auf die Themen konzentrieren, die für die Zukunft unseres Landes von ganz besonderer Bedeutung sind.
Die Landesregierung nimmt nach den Worten von Woidke Kurskorrekturen vor. Alles werde unternommen, um Kliniken in wirtschaftlicher Not zu helfen. Und Bürokratieabbau in der Wirtschaft stehe oben an. Illegale Einwanderung würde bekämpft durch Grenzkontrollen, Zurückweisungen und konsequentes Abschieben von Menschen, die das demokratische Gemeinwesen angreifen. Das Problem Unterrichtsausfall werde angepackt.
Unsere Lehrerinnen und Lehrer werden nicht länger arbeiten müssen. Sie werden aber 4 Unterrichtsstunden pro Monat mehr vor ihren Schulklassen stehen und so einen wichtigen Beitrag zur Senkung des Unterrichtsausfalls leisten. Im Gegenzug werden wir den bürokratischen Aufwand für unsere Lehrerinnen und Lehrer deutlich senken.
Kurskorrekturen reichten nicht. Brandenburg habe einen entschiedenen Kurswechsel nötig, argumentiert AfD-Fraktionsvorsitzender Hans-Christoph Berndt und nennt 10 Punkte, die die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestufte AfD in der Landesregierung umsetzen würde.
Wir werden eine Remigrationsoffensive für ausreisepflichtige Ausländer beginnen. Wir werden uns für ein Ende des Boykotts von russischem Öl und Gas sowie für einen Wiedereinstieg in die Nutzung der Kernenergie einsetzen. Wir werden die politische Indoktrination aus den Schulen verbannen und wir werden Migrantenobergrenzen in den Klassen sowie das Prinzip Deutsch vor Regelbeschulung durchsetzen.
Ministerpräsident Woidke und die Landesregierung trieben führungslos im Wind, bemängelt CDU-Fraktionschef Jan Redmann. Gegen ein Auseinanderdriften der Lebensbedingungen im Speckgürtel und auf dem flachen Land werde kaum etwas getan.
RBB 24 Landespolitikreporter Thorsten Südow über die Regierungserklärung und die Reaktionen darauf.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Getreide oder Strom? Diese Frage bewegt zurzeit die Gemüter im Oderbruch. Das Oderbruch ist die fruchtbarste Gegend Brandenburgs. Landwirt Lutz Wercham baut hier auf 50 Hektar Kartoffeln an. Von dem Ertrag können er und seine Familie gut leben.
Das ist ein klassischer Aueboden, der durch ehemalige Überschwemmungsgebiete entstanden ist. Das sind Sedimente, die vom Fluss abgetragen wurden und dann hier sich abgelagert haben. Sehr tonhaltig, lehmartig und sehr fruchtbar, kann gut Wasser und Nährstoffe speichern. Das ist die Besonderheit hier daran, halt kein Sandboden, wie es sonst in Brandenburg üblich ist.
Eine Fruchtbarkeit von 60, 70 Punkten, das ist fast Goldstaub in einem Bundesland, wo Landwirte sonst mit 20er Wüstensand klarkommen müssen, erzählt Lutz Wercham. Doch genau auf diesen fruchtbaren Böden wachsen nun statt Ackerfrüchten Solarflächen bis zum Horizont. Investoren, viele Landwirte und Gemeinden sind sich einig, mit Strom kann hier sehr viel mehr Geld verdient werden als mit Ackerbau. Die Gemeinde Letschin ist mittlerweile von 90 Hektar Solarflächen umstellt. Das ist ganz im Sinne von Bürgermeister Michael Böttcher, der sich über neue Einkommensquellen für sein Dorf freut.
Ich bin ein Befürworter der Sache, weil ich die Gesamtsituation der Gemeinde dort betrachte. Und hier bezieht es sich natürlich auf 2000 Euro pro Megawatt. Und ja, wenn wir davon ausgehen, dass wir eventuell, und das ist eine Schätzung, jetzt mal eine große Hochschätzung, 73 Megawatt Erzeugung hier haben, dann würden wir ungefähr bei 150.000 Euro im Jahr monetäre Mittel liegen.
Mehr Bedacht bei der Ausweisung der Flächen fordert aber zum Beispiel Anwohner Peter Hut. Er ist Mitglied einer Bürgerinitiative, die sich gegen den Solarboom stellt. Der frühere Landwirt ist für erneuerbare Energien, aber auf Flächen, die sich besser eignen, zum Beispiel einem ehemaligen Agrarflugplatz hier, nicht aber auf besonders fruchtbaren Feldern.
Hier wird in einer Weise Ernährungssicherheit gegen Stromproduktion ausgespielt, wo mit viel Geld verdienen, also wo ich einfach ein Problem habe. Es wird auch hier in Brandenburg Versteppung geben, bei uns eben nicht. Ja. Und in dem Sinne sollte man planvoll da rangehen und sollte sagen, jetzt ist hier gut, hier ist Stopp und wir machen lieber Anlagen dort, wo eben eh schon leichtere Böden sind.
Die Erde hier ist nicht nur fruchtbar, sie gilt auch als besonders klimastabil, weil sie Regenwasser viel besser speichern kann als der märkische Sand. Das hilft bei künftigen Hitze- und Dürreperioden. Auch deshalb lehnt Landwirt Lutz Wercham Solarflächen auf seinem Acker ab.
Nur um kurzen Profit zu machen, kommt das nicht für mich in Frage. Ich kann nicht sagen, wie Flächennutzung nach 25 Jahren aussieht. Das ist für mich zu risikobehaftet. Ich möchte meinen Acker an meine Kinder weitergeben können, dass die weiter darauf Nahrungsmittel produzieren können. Und deswegen schließe ich sowas grundsätzlich aus. Ich gehe davon aus, dass dort kein Ackerland mehr dann hinterher entsteht.
Keine Zukunft ohne das Jetzt, hält Bürgermeister Michael Böttcher dagegen.
Eine Gemeinde muss leben. Und dazu braucht sie Möglichkeiten der Wirtschaft und das ist Energieerzeugung zurzeit.
Energiewüsten oder Ackerland? Entschieden wird diese Frage in den Gemeinderäten.
Bürgergeld statt Hartz IV. Vor mittlerweile gut 2 Jahren löste das Bürgergeld Hartz IV ab. Der Leitgedanke dieser neuen Grundsicherung: Menschen schnell wieder in Arbeit bringen. Doch in Berlin hat sich innerhalb des vergangenen Jahres die Zahl der erwerbsfähigen Bürgergeldempfänger kaum verändert. Sie liegt weiterhin bei rund 325.000 Menschen. Wie blicken Berliner Jobcenter auf die 2 Jahre Bürgergeld? RBB 24 Inforadio-Reporterin Tabea Kunze hat nachgefragt.
Weniger Sanktionen, mehr Fördern auf Augenhöhe. Dieser Grundgedanke des Bürgergelds wird öffentlich immer wieder diskutiert und kritisiert. Doch der Geschäftsführer des Jobcenters Berlin-Mitte, Lutz Mania, zieht 2 Jahre nach Einführung des Bürgergeldes eine überwiegend positive Bilanz.
Ja, es hat sich schon gelohnt. Es ist mal ein Stückchen ein anderer Ansatz, ein individueller Ansatz, den wir gefunden haben. Und die Frage der vertrauensvollen Zusammenarbeit, die letztendlich mit dem Bürgergeld ein Stück weit entstanden ist.
Doch für den Chef des größten Berliner Jobcenters zeigen sich in der Praxis auch Schwächen. Gerade wenn Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger zu Beratungsterminen immer wieder nicht kommen, ohne sich abzumelden. Doch die Sanktionen, offiziell Leistungsminderungen genannt, sind für die Jobcenter sehr kompliziert in der Umsetzung. Der Verwaltungsaufwand ist hoch. Die Geschäftsführerin des Neuköllner Jobcenters, Dagmar Brendel, wünscht sich von der Politik deshalb klare, einfacher umzusetzende Spielregeln. Und das könnte schon bei einem neuen Namen für die Grundsicherung anfangen.
Bürgergeld ist missverständlich. Klar sollte sein, Bürgergeld ist grundsätzlich nur vorübergehend, ist dafür da, eine Grundsicherungsleistung zu erwerben. Und das entbindet niemanden aus der Verantwortung, alles mit dazu beizutragen, um diese Phase der Abhängigkeit von der Grundsicherung zu überwinden.
Doch das ist in der Jobcenter-Praxis oft gar nicht so einfach. Bei Geflüchteten Menschen stellen fehlende Sprachkenntnisse oder die Anerkennung ihrer Berufsabschlüsse oft eine große Hürde dar. Besonders schwer haben es auch Langzeitarbeitslose. Dass diese bewusst nicht arbeiten wollen, nimmt Brendel aber nur bei einem kleinen Teil so wahr. Bei anderen sei der letzte Job einfach schon zu lange her. Den Leitgedanken des Bürgergeldes, Menschen individuell zu fördern, statt Sanktionen in den Vordergrund zu stellen, wollen die Jobcenter-Chefs gerne beibehalten. Doch für die Erwerbsfähigen, die sich verweigern, hätten sie auch gerne die Möglichkeit, leichter Konsequenzen zu ziehen.
Soweit RBB24-Reporterin Tabea Kunze. Schwimmen gehen in Berlin, das wird zu einer Wissenschaft, zumindest für den, der Geld sparen möchte. In Zukunft berechnet sich der Eintrittspreis danach, in welches Bad man geht, um wie viel Uhr und was man im Schwimmbad denn genau nutzen will. Die Berliner Bäderbetriebe haben ihr neues Tarifsystem vorgestellt. RBB24-Reporterin Miriam Keuter zunächst mit den Details.
Das neue System, das unterscheidet nach Sommer- und Hallenbädern. Das muss man wissen. Bei den Sommerbädern läuft es so, es gibt ein Zeitfenster, das du buchen kannst und zu dem du dann auch erscheinen musst. Und je früher du buchst, desto günstiger wird es. Ein Beispiel. Man will zum Beispiel ins Prinzenbad nach Kreuzberg. 7 Tage vorher kann man ein Ticket buchen. Der Grundpreis liegt bei 7 Euro. Hole ich schon eine Woche vorher meine Tickets, dann gibt es einen Rabatt von bis zu 20%. Das wären dann 5,60 Euro. Und noch etwas kommt hinzu, die Art der Sommerbäder, die entscheidet auch über den Preis. Es gibt nämlich jetzt 3 Kategorien. Und zwar Kategorie 1, das sind die besonders gut ausgestatteten Sommerbäder, und die Kategorie 3, das sind die ganz einfachen Sommerbädern, und je nachdem entscheidet sich der Grundpreis. Bei den Hallenbädern ist es etwas einfacher, da heißt es, du zahlst, was du nutzt, also es geht nach der Schwimmzeit, 90 Minuten 6 Euro, 150 Minuten 7 Euro und den ganzen Tag für 11,50 Euro. Dieses ganze neue Tarifsystem, das gilt ab dem 5. Mai.
Soweit Miriam Keuter über das neue Tarifsystem der Berliner Bäderbetriebe. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Norbert Hansen.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und Der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.